Jeremia, Kapitel 47.
Ja.
Kapitel 46 bis 51 ist ein Abschnitt, wo es um Gottes Gericht über die Nationen geht. Nachdem Jeremia 40 Kapitel lang ungefähr oder mehr über Jerusalem und Judäa geredet hat, sehen wir jetzt Gerichtsworte über die umliegenden Nationen. Insgesamt 8 Nationen. Ihr habt letztes Mal mit Ägypten angefangen. Deswegen machen wir heute im Kapitel 47 mit den Philistern weiter. Und ich habe mir vorgenommen, 47 bis 49 durchzumachen heute. Und dann haben wir Kapitel 50 und 51 die Worte gegen Babylon, das ist sehr lang. Das wäre ein logischer Abschnitt auch. Da haben wir gedacht, wie macht man solche Gerichtskapitel durch? Wahrscheinlich einfach dadurch, dass wir relativ zügig durchlesen und die eine oder andere Anmerkung machen. Und wenn euch was anspricht oder wenn ihr was seht, dann werft es einfach mit ein. Also ich möchte mich ja eigentlich nicht sehr lange in diesen Kapiteln aufhalten. Aber was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass der Herr souverän ist über all diese Nationen und dass Gott es irgendwie auch benutzt. Und ich denke, das spricht in unsere Zeit, selbst wenn wir nicht alles total sehen können. Aber Gott schüttelt die Nationen ganz schön durch und bringt die Nationen nach Deutschland und wir dürfen darauf vertrauen, dass er auch da einen Plan drin hat. Letztendlich auch zum Heil für den einzelnen Menschen, aber durchaus auch mit Nationen. Selbst wenn man das nicht ganz verstehen kann, immer. Ich würde mich jetzt nie hinstellen trauen und sagen, das ist Gottes Plan für unsere Nation oder für die Nation. Aber wir wissen, dass Gott souverän ist und dass er Regierungen einsetzt und wieder absetzt. Und mein Gott hat sich nicht geändert. Klar, die Situation hat sich geändert. Wir haben im Alten Testament vor allem Betonung auf das irdische Königreiche. Gott spricht da viel in Beispielen und Bildern zu uns. Kämpfe, die geistliche Kämpfe auch symbolisieren. Aber dennoch wissen wir, dass Gott auch souverän ist heute. Mit all den verrückten Dingen, die um uns abgehen. Was als Wort des Herrn zu dem Propheten Jeremia geschah über die Philister, ehe der Pharao Gaza schlug. Und wir wissen nicht hundertprozentig, wann das war. Wahrscheinlich so um 609 herum. Also noch bevor der Pharao oder die Assyrer Israel erobert haben. Und so spricht der Herr, siehe, Wasser steigt herauf von Norden her und wird zu einem überschwemmenden Wildbach und es überschwemmt das Land und seine Fülle, die Städte und ihre Bewohner. Und es schreien die Menschen um Hilfe und alle Bewohner des Landes heulen vor dem lauten Stampfen der Hufe seiner starken Pferde, vor dem Getöse seiner Wagen, dem Rasseln seiner Räder. Also vertrautes Bild, der Strom aus dem Norden, das sind die Babylonier. Und dieses Bild von einem Bach, der alles mitreißt, von einem überschwemmenden Wildbach als Bild für dieses Hereinströmen der babylonischen Armeen und eine Beschreibung von Krieg, von Kampf, stampfende Hufen, Getöse. Und an diesem ihr Väter sehen sich nicht nach den Söhnen um, weil ihre Hände schlaff geworden sind. Also was für furchtbare Umstände, wenn wir uns das vor Augen halten. Ich meine, Vater und sein Kind. Wie verzweifelt muss ein Vater sein, der sich nicht umwendet nach seinem Kind. Also hier furchtbare Situationen, Fluchtsituationen, Panik.
Jetzt in Aleppo, das ist wahrscheinlich auch so eine Situation. Kann gut sein, dass das auch so ist, wie da die beschrieben. Dass die nicht mehr ein noch auswissen, also wenn du dann irgendwo auf der Flucht bist oder wenn Frauen und Kinder umgebracht werden und ja, muss sofort was sein, wenn man das dann miterleben muss, als Eltern oder irgendwo so.
Also kann man es gar nicht vorstellen, gell? Aber dieses ist also Bild, ein Vater, der ja irgendwie so verzweifelt ist, dass er sich nicht mehr nach dem Sohn umsieht, sondern einfach nur mehr rennt, um seine Haut zu retten.
Das hat unsere Gesellschaft aber auch. Also ich finde, wir sind auch eine Gesellschaft, wir haben zwar keinen Krieg, aber unsere Väter sind so beschäftigt mit Beruf, Sport, Fernsehen, Handy. Liegt auch viel im Argen, wo die Väter nicht mehr nach den Kindern schauen.
Ja, spätestens wenn die Mutter dann nach Alimenten klagt, ne, dann rennen die Väter auch. Ja. Kenne ich auch einige Beispiele. Hey, wir haben eine riesen Berufung als Väter, ne? Das ist ganz einfach. Ich denke, dass es uns einfach gemacht wird. Weil auch viele Erwartungen da sind und viel Druck. Wegen des Tages, der kommt, um alle Philister zu vernichten und auch den letzten Helfer für Tyrus und Sidon auszuretten. Tyrus und Sidon waren keine philistäischen Städte. Aber die waren mit den Philistern wahrscheinlich verbandelt in der Koalition. Es waren Phönizier. Denn der Herr vernichtet die Philister, den Rest, der von der Insel Kaphtor gekommen ist. Kaphtor ist Kreta, da sind die Philister ursprünglich hergekommen. Da war dieses Volk an der Westküste von Israel, Gazastreifen, würden wir heute sagen, das ist das Land der Philister. Du Rest der Enakiter, wie lange willst du dich ritzen?
Das waren doch die Riesen.
Genau.
Oder das Geschlecht der Riesen, Anakiter oder Enakiter wurde genannt.
So der letzte Rest.
Die Kundschafter in dem Land, in 4. Mose wird das so beschrieben, wo sie dann die Riesen sehen, sagen, wir können nichts ausrichten. Die 10 Kundschafter, den schlechten Bericht gab.
Und hier ist der letzte Rest von diesen Riesen. Wie lange willst du dich ritzen? So ein Zeichen der Trauer, haben sie beim Götzendienst auch gemacht. Wehe, Schwert des Herrn, wie lange noch willst du nicht Ruhe geben? Also sehr poetisch hier, er spricht hier mit dem Schwert des Herrn, Gerichtshandeln Gottes symbolisiert. Wie lange noch willst du nicht Ruhe geben? Fahre zurück in deine Scheide. Halte dich ruhig und bleibe still. Wie sollte es ruhig bleiben, da doch der Herr ihm geboten hat, gegen Aschkelon und gegen die Küste des Meeres. Dorthin hat er es bestellt. Also es ist Gottes Wirken. Gott richtet diese Nation. Philister waren natürlich Feinde von Israel die meiste Zeit. Erinnert mich auch an das Schwert des Geistes. Das Wort Gottes ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Manchmal sagen wir auch, Schwert des Herrn, wie lange willst du nicht Ruhe geben, ne, wenn es uns trifft und überführt.
Aber es hat das Handgehen ein scharfes, zweischneidiges Schwert.
Das Werk.
Ja, die Nationen damit schlagen, also der Reiter auf dem weißen Pferd. Das ist ja auch so ein Bild.
Das ist auch das Wort
Johannes. Ja, das ist in der Offenbarung. Muss das ja irgendwo dann eine Bedeutung haben.
Das Wort Gottes, das Evangelium, das
ja,
die Nationen erobert.
Ich bete gerade im Psalm 149, da ist es auch drin. Lobpreisen und das zweischneidige Schwert in der Hand halten.
Ja, fällt mir gerade ein. Genau, wir werden auch mit das Gericht ausüben, die Heiligen, also die Brautgemeinde, so werden in Folgen diesem weißen Pferd, die himmlischen Heere, das muss ja dann ja, die verherrlichten Gläubigen, die Brautgemeinde sein, die folgen ihm, um das Gericht auszuüben. Und das ist der Psalm 149.
Genau.
Und Gericht zu üben, das Böse zu vernichten. Diese Schlacht von Armageddon, ja. Ja, das Schwert.
Gut, Kapitel 48. Jetzt gehen wir von der Westküste an den Osten. Gericht über Völker im Osten, also östlich des Jordan. Da waren ja, also ganz oben ist Syrien natürlich. Und dann, also Damaskus, das wird später noch kommen. Und dann haben wir die Ammoniter und dann die Moabiter, so auf der Höhe des Toten Meeres, östlich des Toten Meeres. Auf der nördlichen Hälfte sozusagen auf der Höhe waren die Moabiter und dann unten südliche Zipfel vom Toten Meer und südlicher waren dann die Edomiter. Und die werden wir alle hier sehen.
Vom Gebirge Seir. Das ist ja genau. Auch da irgendwo dann in dem Bereich war ja der Kampf da mit dem Josaphat.
Ja, die Moabiter und die Ammoniter waren der Nachkommen von Noah, ne, von, die sind ja durch Inzucht entstanden. Also nicht Noah, Lot. Was sage ich? Lot, ja. Also waren eigentlich so Verwandte Israels eigentlich auch ursprünglich. Und dann die Edomiter im Süden unten natürlich. Edom war Esau.
Also Abstammung.
Eigentlich die ganze Familie da versammelt, aber die haben sich da meiste Zeit nicht vertragen.
Was ich festgestellt habe in dem Kapitel, hier wird jetzt nicht im letzten Vers nochmal darauf hingewiesen, dass Gott dann irgendwann das Geschick wieder wendet. Also bei den Moabitern ganz am Ende heißt das, dass Gott wieder Gnade schenkt. Also bei den Philistern jetzt nicht und auch nicht bei den Edomitern nicht, bei den Arabern oder Kedar und bei Babel ja auch nicht, aber Elam auch. Am Ende wird der Herr das Geschick Elams wenden.
Ja, Elam, immer
im letzten Vers von dem Kapitel.
Auch in der Apostelgeschichte.
Und genau.
Das ist eine gute Beobachtung, ne? Das zeigt uns, dass wir, dass manche Leute scheinbar so weit gehen können in ihrer Rebellion gegen Gott, dass das Gericht endgültig ist. Und für andere ist es vielleicht eher so eine Züchtigung, aber Gott hat noch Erbarmen und eine zweite Chance. Die anderen haben ihre zweite und dritte und hundertste Chance vielleicht schon verspielt. Okay, über Moab, Kapitel 48. Moab hatte auch so ein gespaltenes Verhältnis zu Israel. Da war der Moabiterkönig Balak, der den Bileam angeheuert hat, um Israel zu verfluchen. Haben auch auf der Israel widerstanden. König David hat Moab erobert. Wir haben die Moabiterin Ruth, die sogar im Stammbaum von Jesus ist. Also da sehen wir auch die Gnade wieder, dass die Heiden auch Teil von Israel werden durften. Schon im Alten Testament Teil vom Stammbaum Jesu, sogar im messianischen Stammbaum. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, wehe über Nebo. Denn es ist verwüstet, zu Schanden geworden, eingenommen ist Kirjatayim. Zu Schanden geworden ist die Felsenburg und Schreck erfüllt. Moabs Ruhm ist dahin. In Heschbon hat man Böses gegen es geplant. Kommt, lasst es uns ausrotten, dass es keine Nation mehr ist. Also nennt hier verschiedene Städte, Befestigungen. Ach du, Madmen, wirst vernichtet werden. Ich lese das immer auf Englisch, Mad Man. Das klingt so nach Superhero. Ach du, aber es ist eine Stadt. Mad Man, wirst vernichtet werden, das Schwert läuft hinter dir her. Also hier sehr eindrucksvolle Bilder, Bildsprache natürlich, alles, aber ihr werdet nicht davon kommen, das Schwert läuft euch nach sozusagen. Horch, ein Geschrei aus Horonayim, Verwüstung und großer Zusammenbruch. Moab ist zerbrochen, seine Geringen haben ein lautes Geschrei erhoben. Denn die Anhöhe von Luhit steigt man mit Weinen hinauf, mit Weinen, ja, am Abhang von Horonayim hat man Angstgeschrei über den Zusammenbruch gehört. Also diese klagenden Städte, die hier zerstört werden von den Babyloniern. Flieht, rettet euer Leben und werdet wie ein Wacholderstrauch in der Wüste. Denn weil du auf deine Werke und auf deine Schätze vertrautest, sollst auch du eingenommen werden. Da sehen wir ein bisschen einen Hintergrund, warum Gott sie gerichtet hat. Moabiter hatten so einige wichtige Handelsstraßen, die durch ihr Gebiet gingen, waren recht wohlhabend und waren auch so ein bisschen abseits von diesen Hauptrouten. Wenn jetzt die Großmächte einander bekriegt haben und gegeneinander gezogen sind, war Moab nicht so mitten in der Schusslinie wie Israel. Und deswegen haben sie sich auch ein bisschen sicher gefühlt. Und wir sehen hier Stolz, wir sehen Hochmut, wir sehen Selbstgenügsamkeit. Weil du auf deine Werke und auf deine Schätze vertrautest, sollst auch du eingenommen werden. Und Chemosh wird in die Gefangenschaft ziehen, seine Priester zusammen mit seinen Obersten. Also, das sind alles auch immer Gerichte gegen diese Völker, aber auch gegen ihre Götter, so ähnlich wie wir es bei den Plagen über Ägypten gesehen haben, dass diese Plagen jeweils direkte Gerichte sind eigentlich gegen diese Götzen, gegen diese falschen Götter, wo Gott zeigt, ich bin stärker als diese Götzen. Genauso ist es hier auch. Die haben, wenn die Babylonier diese Nationen erobert haben, haben sie auch ihre Götzenstatuen weggetragen. Und wenn man deinen Gott wegtragen kann, dann hast du einen falschen Gott. Das ist ein ziemlich starkes Anzeichen, dass du auf den falschen setzt. Aber in dem Fall Materialismus, Selbstgenügsamkeit, es ist sehr aktuell. Ich denke, das ist was uns als Gesellschaft auch betrifft. Und wer weiß, diese ganzen Umwälzungen jetzt mit Migranten und Flüchtlingen und die ganzen Kosten und EU, wo die ganzen Kosten jetzt aus dem Ruder laufen. Ja, vielleicht tut uns das auch ganz gut eigentlich. Nicht angenehm natürlich, aber dass wir Deutschen lernen, dass wir nicht alles im Griff haben. Das ist eine Lektion, die manche noch nicht gelernt haben. Oder dieses extreme Sicherheitsdenken, was wir haben. Und wir denken, ja, wir haben uns alles gerichtet. Schaffe, Häusle baue und meine Rentenversicherung und alles Schäfchen im Trockenen. Und vielleicht hat da auch Gott seine Finger im Spiel, dass hier diese Sicherheiten, die ja oft ein Götze sind, auch, dass sie durcheinander gerüttelt werden und Gott manche von diesen Dingen wegnimmt.
Haggai steht ja auch, das glaube ich, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Also Gott gehört da alles im Grund. Wir sind ja nur Verwalter, mehr oder weniger.
Ja, in Deutschland, also mir kam so der Gedanke, in Deutschland ist es so, also in meinem Umfeld, viele können kein Reich mehr bauen, weil sie so beruflich eingespannt sind mit dem Hausbau, mit Renovierung, mit Kindern wohin fahren. Und auch wir Christen sind immer in der Gefahr, falsche Prioritäten zu setzen. Dass wir mal vergessen, dass wir nicht ewig hier leben. Und der Alltag ist aber so, nimmt uns so ein, wenn man dann keine Vision hat oder nicht ins Wort geht, dann dann bist du in diesem Hamsterrad drin, weil jeder so da drin ist.
Und so dieser Aufruf vielleicht auch, wie hier, hey, deine Sicherheit ist nicht das, was du dir geschaffen hast.
Nicht, was ich habe, Herr.
Ich meine, das ist Gnade, dass Gott uns beschenkt. Wir dürfen in Wohlstand leben, da können wir ihm danken und preisen. Aber der kann von heute auf morgen wieder weg sein.
Genau.
Wenn wir darauf vertrauen und denken, wir müssen immer von Gott abhängig sein, weil wir schaffen es ja.
Mhm.
Und ich meine, da kann man ganz viel weiterspielen, ganzen Gemeindebauprogramme, was eigentlich so fast Management-Seminare sind, so dieses Denken, wir haben die Kohle, wir haben die Ressourcen, wir haben alles im Griff, wir können das irgendwie sogar Reich Gottes managen und solche Dinge. Und
Evangelium ist kein Mittel zum Gewinn.
Das ist Werkzeug, wenn unsere Ressourcen, wenn Gott uns Geld oder was immer gegeben hat, das sind Werkzeuge, aber wenn Gott nicht am Wirken ist und die Herzen nicht bewegt, dann können wir Kathedralen bauen und nichts wird passieren. Ne?
Du sagst ja, das Wichtigste, was ihr braucht, ist meine Gnade.
Wir müssen von ihm abhängig bleiben. Ja.
Es kommt immer darauf an, wie man die Priorität legt im Leben. Ne?
Also auf jeden Fall, Chemosh, dieser Hauptgott, wird in die Gefangenschaft ziehen. Seine Priester zusammen mit seinen Obersten haben sie Kinder geopfert, dem Gott. Wir könnten an den Rat von Bileam denken, der ihnen offensichtlich den Rat gegeben haben, dass die Töchter Moabs, die schönen jungen Mädels, die israelitischen Männer verführt haben zum Götzendienst, und wie sie diese Götzen angebetet haben, war durch Unmoral letztendlich, mit Tempelprostituierten und so weiter, und dann die Kinder, die da gezeugt wurden, wurden dann verbrannt dem Götzen. Also das ist so im Hintergrund, hat sich auch nicht viel geändert, Kinder werden geopfert auf dem Altar des Wohlstands oder der Lust einfach. Das sind so Kollateralschaden von unserem Lebensstil. Und der Verwüster wird über jede Stadt kommen und keine Stadt wird entrinnen. Und das Tal wird zugrunde gehen und die Hochebene vernichtet werden, wie der Herr gesprochen hat. Also vollständige Vernichtung, vollständiges Gericht hier. Gebt Moab Flügel, denn eilend wird es fliehen. Und seine Städte werden zur Wüste werden, sodass niemand darin wohnt. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt, und verflucht, wer sein Schwert vom Blut zurückhält. Sehr interessant. Also die Armeen der Babylonier waren, obwohl es ihnen wahrscheinlich nicht bewusst war, ein Werkzeug in Gottes Hand. Sorglos war Moab von seiner Jugend an, und still lag es auf seinen Weinhefen und wurde nie umgegossen von Fass zu Fass, und in die Gefangenschaft ist es nie gezogen. Daher ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Das Bild hier ist jetzt das Bild, wie sie damals Wein produziert haben. Der vergorene Wein in Fässer oder Behälter gefüllt wurde, und dann, wenn sich diese ganzen Teilchen da, Schalen, Teile, Sedimente, alles was dann da rumgeschwommen ist, gesetzt hat, unten auf dem Boden, dann hat man es umgegossen in einen neuen Krug, und das hat man dann, oder ein neues Fass, und das hat man öfter wiederholt, bis diese Stoffe eben rausgefiltert waren, denn die haben den Geschmack verändert, die haben den Wein eigentlich versaut, könnte man sagen. Also das ist dieses Bild hier und dieses Umlehren als ein Bild für Gefangenschaft. Und Moab wurde noch nie umgeleert, sozusagen. Wie gesagt, die waren so ein bisschen außen vor und haben sich deswegen sicher gefühlt und bequem gefühlt, auch Sorglosigkeit. Das ist ja auch so ein Ding in unserer Gesellschaft ganz sicher. Menschen, die sorglos sind, die sich keine Sorgen machen, auch um Gott nicht, gar nicht an Gott denken, weil es ihnen so bequem ist und vielleicht auch in der christlichen Welt sogar, ne? Sorgen uns nicht um die Verlorenen allzu sehr, vielleicht nicht mal um geistliche Dinge, um die nächste Generation, um Reich Gottes, weil es ist ja so bequem und Bequemlichkeit kann ein Riesenhindernis sein für unser geistliches Wachstum und auch.
Wobei der Herr aber eigentlich will, dass wir keine Sorgen haben. Ne? Eigentlich will er ja, dass wir wissen, dass er alles gut macht.
Ja klar, in dem Sinn.
Ja, sorgt euch um nichts, heißt also Sorgen, sich zu wahren, ist eigentlich Sünde.
In dem Sinn natürlich aber, nicht Sorgen, dass wir Angst haben oder dass wir. Aber wir wollen natürlich Sorge haben um das Reich Gottes, ja.
Ja klar,
eine Vision haben.
Das ist eine andere Bedeutung. Das ist ja das einfach dieses Herz haben, diese Hinwendung an diese Menschen. Oder das Herz Gottes einfach, das
erwartete
Herz.
Ja. Aber sie sind bequem geworden und das ist auch so ein Stück, weil eine unserer Bagatellsünden, sage ich mal, in unserer Gesellschaft.
Ja, ja.
Also gerade wenn man, keine Ahnung, manche jungen Leute ansieht, ist mir in Kalifornien auch wieder bewusst geworden, auch gerade die amerikanische reiche Gemeinde. Auch das ist schon so diese christliche Bequemlichkeit, ne? Wir haben christliche Radiosender und christliche Läden und christliches das und christliches das und die Leute hängen den ganzen Tag vorm Computer und zocken irgendwie und ja, leben halt so bequem dahin irgendwie eingelullt in ihrem Wohlstand, in ihrem netten, schönen, kontrollierten Christentum auch. Ja, jetzt haben wir eine schöne Halle und es ist bequem und
ja, das ist so paradox, hier das und dann Verfolgung, Open Doors, wir haben ja diesen Gebetskalender und dann liest man da, ja, der Pastor so und so wurde wegen seines Glaubens umgebracht, das ist die Witwe da mit 7 Kindern und ja. Und dann das, so, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist so ein krasser Unterschied, wenn man denkt, das ist alles auf einer Erde und Gott sieht es. Da, was macht der?
Also unsere Gemeinden im Westen, wir schlafen zu einem guten Teil. Ne? Und wenn du siehst, die Gemeinden, ja, Pastoren, Gemeinden in Syrien, die unter Lebensgefahr versuchen, den Menschen in Kriegsgebieten zu dienen, den Christen wie den Moslems, ja, und die nichts haben, aber brennen fürs Reich Gottes leben und alles geben. Ne? Und dann bei uns, die Angst ist so groß, jetzt haben wir die ganzen Flüchtlinge da und was sollen wir noch machen und vielleicht verändern die bei uns irgendwas, unser schönes, bequemes Land und vielleicht sind sogar Böse dabei, ja, wahrscheinlich der eine oder andere. Aber ja, wir schicken Missionare dorthin, die unter Lebensgefahr dann versuchen, im Nahen Osten Menschen für Jesus zu erreichen, aber die Menschen, die uns vor die Tür gestellt sind, da in Amerika gerade auch Gespräche gehabt, da ist so viel Angst da. Ich habe gesagt, Leute, wovor haben wir denn Angst? Denken wir, dass wir ewig hier leben auf dieser Welt? Also entweder der Herzinfarkt oder der Unfall oder der Krebs oder die Bombe, irgendwas fördert uns in die Ewigkeit. Und weil wir jetzt Angst haben um unser Leben oder unseren Wohlstand oder so, sind wir dem Visionsbefehl nicht mehr gewahrsam und dann siehst du die Geschwister in Syrien und wirklich in diesen Ländern, die unter Lebensgefahr, also die könnten wirklich Angst haben und die bauen Reich Gottes, die versuchen zu evangelisieren.
Geist und dieses Herz, ja.
Wir haben so viel Angst,
das ist so absurd. Gerade deshalb haben die das. Das können wir uns gerade vorstellen.
Und
also so, oder?
Es ist völlig deshalb irrational, auch wenn du guckst, na, wer diese Anschläge verübt hat, das waren ja lauter Leute, die aus dem eigenen Land kommen, ja, da waren ja wenigstens Flüchtlinge davon, ne? Aber so diese Angst, ich gehe nicht auf die Leute zu, weil so völlig, völlig irrational, ne? Und wenn du die Leute mal kennenlernst, das sind auch Väter und Mütter und Großmütter und ganz normale Menschen, die auch wahnsinnig offen sind für das Evangelium eigentlich. Und das sehe ich in unserem Kontext jetzt auch so. Gottes Wirken mit den Nationen und er will was bewirken. Und okay, vielleicht hätte man manche Dinge besser machen können politisch, aber jetzt sind die Leute da und Gott will es benutzen. Und unser Auftrag ist die Gelegenheit, die offene Tür zu sehen und als Gemeinde ein Licht zu sein und Gottes Liebe weiterzugeben und dass das Reich Gottes sichtbar wird unter uns. Und Gott sei Dank finden viele zu Jesus hier, aber es ist noch immer nur ein Bruchteil. Es müssen noch viel, viel mehr sein. Und Gott fordert mich da gerade auch heraus durch solche Stellen. Ich habe auch gerade angefangen, so ein Buch zu lesen, wo es so ein bisschen drum geht. Simple Church heißt das, also die einfache Gemeinde. Und der Aufruf, ich bin noch nicht sehr weit, aber der Aufruf ist eigentlich fokussiert zu sein. Was von dem, was wir tun, produziert Jünger und dient der Evangelisation und unserem Auftrag, Reich Gottes zu bauen, Menschen für Jesus zu erreichen? Und was ist einfach nur, weiß ich nicht, Tradition, Selbstbelustigung, irgendwo so diese Programme, die wir fahren. Und ich finde das sehr herausfordernd, auch einfach mal so nachzudenken. Vielleicht auch als Familien oder zu sagen, ja. Aber gut, ja. Wenn wir uns da jetzt verzetteln, kommen wir da gar nicht mehr durch. Aber auf jeden Fall Wohlstand, das war so ein Ding, Selbstgenügsamkeit, Selbstsicherheit. Ich denke, das spricht ganz viel in unsere Kultur und auch in unser Land. Und Gott fordert uns da heraus. Und hey, ich meine, wenn der Paulus Angst gehabt hätte zu evangelisieren, dann wären wir alle nicht da. Also keine Angst. Wir müssen unseren Auftrag annehmen.
Den nächsten Vers, den 12. Vers, der hat uns schon, wo wir ganz jung waren im Glauben, mal so begleitet, beziehungsweise die Margarita hat den Vers mal bekommen. Da hat sie noch gar nicht gewusst, dass Jeremia so viele Kapitel hat. Da waren wir in so einer Gemeinde, Heppenheim, Missionsgemeinde, da war ein Heilpraktiker unter den Ältesten irgendwie. Und ja, irgendwie kam uns das ein bisschen, also, ja, ich weiß nicht, ich habe da nicht so den Zugang gehabt. Oder ich, es war ein bisschen so undurchsichtig, also seine Person oder irgendwie. Ich habe das einfach stehen lassen, okay, wir sind ja nur Gast gewesen, aber Margarita hat diesen Vers bekommen. Den nächsten Vers, den 12. Vers, und das hat irgendwo, obwohl sie ja gar nicht wusste, dass das da steht, und da hat sie dann, also quasi, der Herr schickt Küfer und die Fässer werden ausgeleert und die Krüge zerschmettert. So, jetzt fangen wir was damit an, Heilpraktiker. Da ist ja auch ein Hintergrund. Ich meine, wir sind jetzt damals, waren wir mehr befasst damit, diese, ja, da von diesem Samuel Hahnemann hat es ja begründet da, und er war so ein Freimaurer. Und es ist halt irgendwo auch ein Geist da drin, wo irgendwie ein bisschen suspekt ist, also wo uns das einfach auch dann klar wurde, wir sollen uns davon wieder abwenden. Und dann kam gerade das so, und dann hat die Margarita, ist sogar den Pastor gegangen, hat es ihm gesagt, ich sag dir das einfach so, ich habe den Eindruck, sag es ihm, hat es einfach so stehen lassen. Ist aber jetzt nichts passiert. Ich meine, es steht ja in einem anderen Zusammenhang, aber das ist doch, sie hat gar nicht gewusst, dass Jeremia so viele Kapitel hat, hat sie gesagt, ich hab gebetet, Jeremia 48, ja, Vers 12, was steht da? Und gerade der Situation, das war irgendwo für uns einfach, ja, ein Zeichen, wie man es auch immer sehen mag.
Hier, Moab wurde nie umgegossen von Fass zu Fass. Und in die Gefangenschaft ist es nie gezogen. Das ist gemeint mit dem Umfüllen. Also sie hatten so ein ruhiges Leben, eine ruhige Kugel. Daher ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Also es stinkt. Bequemlichkeit stinkt, geistliche Bequemlichkeit in dem Sinn. Ne? Diese Selbstgenügsame. Und das können wir als Gemeinde oder als westliche Gemeinden auch ganz viel lernen. Ne? Christen, die Verfolgung erleben, die unter schwierigen Umständen leben, die sind meist viel aktiver am Herrn dran, aktiver im Gebet, aktiver in der Evangelisation, viel klarere Vision und Prioritäten, und uns geht es so gut und wir sind eingelullt und wir diskutieren, welches neue Mischpult und welche Anlage, und ja, wir leben im absoluten Luxus eigentlich, solche Dinge. Und er sagt, ja, das ist, du wurdest nie umgegossen, du wurdest nie wachgerüttelt sozusagen. Und für Israel war ja diese Verbannung ja auch eine Züchtigung, eine Reinigung eigentlich. Und das hat Moab hier nie erlebt. Und er sagt, deswegen hat sich dein Geschmack nicht verändert und dein Geruch hat sich nicht verändert. Und ich glaube, es war Vernon McGee, hat so ein amerikanischer Bibellehrer, hat mal gesagt, Christen sind wie Kuhmist. Wenn sie zusammen auf einem Fleck zusammenpappen, dann stinkt es. Aber wenn man es verteilt in die Welt, auf den Acker, dann kann er viel Gutes tun. Ich denke, das ist auch ein gutes Wort so zum Stichpunkt Bequemlichkeit und was unser eigentlicher Auftrag ist. Aber darum siehe Tage kommen, spricht der Herr, da ich ihm Küfer senden werde, die es umfüllen und seine Fässer ausleeren und seine Krüge zerschmettern werden. Also diese Bequemlichkeit, dieser selbstgenügsame Luxus wird bald vorbei sein und es wird so ziemlich gewalttätig kommen. Ne? Ausgeleert, Krüge zerschmettert, und Moab wird zu Schanden werden an Chemosh, wie das Haus Israel zu Schanden geworden ist an Bethel, seiner Zuversicht. Also in Bethel war, das war natürlich einer dieser zwei Städten, wo sie Götzenbilder aufgestellt haben im Nordreich Israel. Also wegen Götzendienst letztendlich werden sie gerichtet. Wie sagt ihr, wir sind Helden und tapfere Männer für den Kampf? Sehr selbstgenügsam, sehr zuversichtlich. Aber Moab ist verwüstet und seine Städte hat man erstiegen und die Auslese seiner jungen Männer ist zur Schlachtung hinabgestiegen. Spricht der König, Herr, der Herrscher ist sein Name, als der Herr der himmlischen Heere. Moabs Verderben steht nahe bevor und sein Unheil eilt schnell herbei. Bekundet ihm euer Beileid, ihr seine Nachbarn alle und alle, die ihr seinen Namen nennt. Sagt, wie ist zerbrochen das Zepter der Macht, der Stab der Majestät. Steig herab von der Herrlichkeit und wohne in der Dürre, du Bewohnerin, Tochter Dibons. Denn Moabs Verwüster ist gegen dich heraufgezogen, hat deine Festungen zerstört. Stell dich auf die Straße und halte Ausschau, Bewohnerin von Aroea. Frage den Flüchtling und die Entkommenen, sprich, was ist geschehen? Also er spricht ja zu diesen Städten und er sagt eigentlich, er steig herab von deinem Thron, von deinem hohen Thron und deiner Herrlichkeit und wohne in der Dürre, in der Verbannung. Und das hat was Reinigendes, Wüstenzeiten, auch in unserem Leben. Manchmal muss Gott uns ein bisschen durcheinander schütteln, auch in unserer Bequemlichkeit und Selbstgenügsamkeit, um uns geistlich wieder aufzuwecken. Und damals, das war ein Gerichtshandeln, wir leben in der Zeit der Gnade, es ist Gottes Barmherzigkeit, wenn uns Gott ein bisschen durchschüttelt, dann ist es zum Guten und nicht zum Bösen, zur vielleicht Züchtigung, zur Reinigung. Gott sei Dank hat Jesus unser Gericht getragen. Moab ist zu Schanden geworden, ja, es ist schreckerfüllt, heult und schreit um Hilfe, verkündigt am Arnon, es war ein Fluss, der durch Moab floss, dass Moab verwüstet ist. Und das Gericht ist gekommen über das Land der Hochebene, über Holon und über Jahas und über Mephat und über Dibon und über Nebo und über Bet Diblathaim und über Kirjathaim und über Bet Gamul und Bet Meon und über Keriot und Bosra und über alle Städte des Landes Moab, die fernen und nahen, also Gericht über das ganze Land. Das Horn Moabs ist abgehauen und sein Arm ist zerschmettert, spricht der Herr. Der Arm und das Horn sprechen von Autorität, von Macht, von Stärke. Wisst das Hörner, das Offenbarung, das Tier mit den Hörnern oder die Visionen, die Daniel gehabt hat.
Das kleine Horn, ja.
Hörner, Bild für Herrscher, oft, also es ist alles abgehauen. Demut, Moab ist gedemütigt und seine Kraft ist zerschmettert, sie haben den Krieg verloren. Macht es betrunken, denn gegen den Herrn hat es groß getan, damit Moab hineinschlägt in sein Erbrochenes und auch selbst zum Gelächter wird. Uiuiui, das ist ein krasses Bild, ne? Bild von den Zornschalen haben wir in der Offenbarung auch. Zahlen von Gottes Zorn, der unvermischte Wein von Gottes Zorn. Also sie werden sozusagen betrunken von Gottes Gericht und das Bild hier von einem Betrunkenen, der in seinem eigenen Erbrochenen herumwartet und die Leute lachen ihn aus. So tief ist er gefallen von dem Hochmut. Er war der, der sich über andere lustig gemacht hat und gedacht hat, ey, wir stehen drüber. Aber jetzt ist Moab selber erniedrigt durch Gottes Gericht. Macht es betrunken. Das haben wir gerade gelesen, Vers 27. Oder war dir Israel nicht zum Gelächter? Ist es etwa unter Dieben ertappt worden, dass du, so oft du von ihm sprichst, den Kopf schüttelst? Also die haben über Israel gelacht, als die Assyrer gegen Israel gekommen sind. Verlasst die Städte und wohnt in den Felsen, ihr Bewohner von Moab, und seid wie die Taube, die an den Rändern des Abgrundes nistet. Vernommen haben wir den Hochmut Moabs, das sehr hochmütig seinen Stolz und seinen Hochmut und seinen Dünkel und das Großtun seines Herzens. Ich kenne wohl seine Überheblichkeit, spricht der Herr, und sein unaufrichtiges Geschwätz. Unaufrichtig haben sie gehandelt. Also eine Lektion, Grundlektion. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Stolz ist immer ein Problem in unserem Herzen. Darum jammere ich über Moab und wegen ganz Moab schreie ich um Hilfe. Über die Leute von Kir Heres seufzt man mehr als über Jaser, weine ich über dich, du Weinstock von Sibma. Moab war auch bekannt für seine Weinhänge, für die Weinproduktion, vielleicht deshalb auch diese Bilder von der Weinherstellung. Genau, das war so die Pfalz. Nahen Osten. Deine Ranken gingen über das Meer, sie reichten bis zum Meer von Jaser. Über dein Sommerobst und deinen Ernteertrag ist der Verwüster hergefallen und verschwunden sind Freude und Jubel aus dem Fruchtgarten und aus dem Land Moab. Und den Wein aus den Kelterkufen habe ich verschwinden lassen. Man tritt nicht mehr die Kelter und der Jubelruf, der laute Ruf ist kein Jubelruf. Vom Geschrei Heschbrons bis Elale, bis Jahas haben sie ihre Stimme erhoben, von Zoa bis Horonaim, von Eglat, Shelishia, denn auch das Wasser von Nimrim soll zu Wüsten werden. Und ich beseitige von Moab, spricht der Herr, den, der auf seine Höhe steigt und seinen Göttern Rauchopfer darbringt. Also hier haben wir das Jammern. Jeremia ist ja nicht irgendwie schadenfroh oder so, sondern er jammert. Gottes Herz auch. Gott freut sich nicht an Gericht. Sein Herz ist es, dass wir Menschen umkehren, damit er uns segnen kann, damit er uns richten kann. Also dieses Bild von dem Polizisten, der nur darauf wartet, dass er was falsch macht, damit er endlich eine draufhauen kann, weil ihm das so viel Spaß macht, ist ein total falsches Gottesbild. Er ist barmherzig und gnädig, und da haben wir über Israel ja sehr oft gehört, wo er wieder sagt, ich kündige euch Gericht an, aber wenn ihr nur umkehrt, dann will ich mich das Gericht gereuen lassen. Das ist eigentlich sein Herz. Es ist ein Vater, der sagt, hey, wenn du nicht hörst, wenn du nicht umkehrst, dann muss ich dich züchtigen. Aber mein Herz als Papa ist eigentlich nicht, meine Kinder zu züchtigen. Das macht mir keinen Spaß. Ihnen nicht und mir noch viel weniger. Mhm. Ich segne sie viel lieber, wenn sie eine gute Einstellung haben.
Also interessant finde ich, der Mensch ist ja zur Anbetung geschaffen. Ne? Und wenn er halt nicht den Vater anbetet, betet er den Wein an. Dem Pfälzer ist seine Heimat voll wichtig. Also in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die beten halt dann das an. Dann gewisse Musiker, die dann über die Pfalz singen. Oder mein Mann ist im Männerchor. Wenn du mich fragen würdest, was beten die an, würde ich sagen, die beten die Pfalz an und die Lieder, die Landschaft. Lieder,
die Pfalz.
Aber zu Gott kommen sie dadurch nicht, wirklich.
Dabei ist es ja alles nur, unsere schöne Landschaft hier, die schöne Heimat, ist ja nur ein Hinweis eigentlich auf den Schöpfer. Ja. Ne? Wenn wir sehen, wie wunderbar die Schöpfung ist.
Aber das würden sie wahrscheinlich
sehen. Dass wir Sehnsucht nach ihm haben.
Dass sie das anbeten. Das würden sie wahrscheinlich nicht, das ist ihnen nicht bewusst.
Ja, vom Wesen her ist es eine Anbetung, weil dann werden diese Pfalz wieder voller Inbrunst gesungen, so wie man auf dem Fußballplatz irgendwelche Lieder singt. Das ist ja alles nur verlagert. Nicht auf, wir sind ja geschaffen anzubeten, nur wir beten dann halt selbst.
Klar, jeder lebt für irgendetwas.
Ja, jeder lebt für irgendwas.
Wenn du für die Heimat lebst,
dann sollte man das nicht wahrhaben vielleicht. Ja. Denkt, naja, das macht ja eh, also das ist ja okay. Wie man so sagt, ja, da können sie schreien und jubeln auf dem Fußballplatz, aber da bei, ja, wenn man
Lobpreis die Hände heben,
Gottesdienst, dann hat man Probleme irgendwie. Das ist das Paradox irgendwie.
Ja,
das
ist immer aber das ist der Nagel. Das ist so, es war mal jemand hier in der Gemeinde und hat gesagt, ah, ich würde schon gern kommen, aber ich habe ein Problem damit, dass Menschen die Hände heben beim Beten. Das ist ein bisschen zu abgefahren. Und dann denke ich mir, ja, geh mal in die Welt. Also ich war Fred with Chili Pepper mit meinem Mann, wir machen alles so. Oder geh auf den Fußballplatz, geh auf Weinfeste. Also überall ist das völlig okay, nur bei uns nicht, dass wir mal tanzen, happy sind, über unseren wunderbaren Papa im Himmel. Das ist richtig dämonisch, diese Ansicht, dass das nicht okay ist, dass das eigentlich gebührt es hier alles Gott, unsere Freude, egal wie wir die ausdrücken. Und eigentlich also kriegt sie oft nur der Teufel in Form von
falsche Geistlichkeit auch. Ja, also dieses in der Kirche muss alles andächtig und ruhig. Und dabei, ich meine, damals, zur Zeit Jesu, haben sie so gebetet. Ne? Paulus sagt, hebt heilige Hände auf. Ne? Ich will, dass die Männer heilige Hände erheben. Das war eine Gebetshaltung. Also man muss ja nicht. Also es ist ja kein Befehl, aber wir dürfen Freiheit haben auch, sage ich mal, in unserem körperlichen Ausdruck, wenn wir beten oder singen
zum Herrn. Ja gut, das ist, das kommt aber ein bisschen auf die Gemeinde drauf an, ja, wo du herkommst. Also
auch kirchengeschichtlich gesehen, na, es gab ja die Zeit, wo das alles als Musik, als teuflisch gesehen wurde und wehe klatschen oder irgendwo Emotionen zeigen. Also ich hatte ja Arbeitskollegen, wir waren so in einer ganz strengen russlanddeutschen Brüdergemeinde. Die haben gesagt, ja, ihnen gefällt das, was wir machen. Die predigen das Wort Gottes, nur dass wir lachen, das ist ihnen so ganz komisch, das kennen sie gar nicht. Na, Gottes Wort ist ernst. Und ich war auch mal im Gottesdienst, also das war echt staubtrocken. Ne? Da wurde irgendeine Predigt von irgendeinem aus dem 17. Jahrhundert vorgelesen, ganz monoton, und also Lachenfreude galt wirklich als ungeistlich in diesem Kontext, aber ist ja Schwachsinn natürlich, ne? Diesmal die Psalmen.
Psalmen reden ja viel von, dass wir heilige Hände aufheben, dass wir die Hände seinem Namen aufheben. Oder klatscht in die Hände, jauchzt ihr Völker. Der große Lobpreis, das ist ganze Psalmen reden von lebendigem Lobpreis. Und das ist ja Wort Gottes. Warum soll man das? Ja, es steht ja da drin. Wir sagen ja, das ist ja nicht unsere Erfindung.
Also ich verstehe schon das Herz ursprünglich. Wir wollen Ehrfurcht haben vor Gott und so, da ist ja schon auch immer überall eine Wahrheit drin in diesen Traditionen. Nur halt irgendwann.
Das hat alles seine Zeit. Du kannst auch mal, das hat auch, aber es hat auch die Freude Platz und Raum.
Und irgendwann wird es halt gesetzlich und hat sich verselbstständigt und ins Extrem.
Na? Ja, dass man dann nur noch, das ist dann.
Also ich meine, es gibt ja auch das andere Extrem, ja, wo es nur, hey, wir machen Party für Jesus und so, und wo man dann schon sagen muss, okay,
ja, das ist,
da ist ein Stück weit die Ehrfurcht vielleicht verloren gegangen in dem, und es geht nur um uns und unsere Party. Das ist ja auch wieder nicht okay, ne? Aber so, ne? Und auch das kann sich verselbstständigen. Und, aber das ist immer.
Ja, das ist so.
Immer vorsichtig sein vor Gesetzlichkeit und dass wir jetzt so Schienen rein.
Freiheit haben.
Genau. Das sind halt alles die menschlichen Gedankengebäude, die man aber gefangen nehmen muss, so. Ja, da Jesus. Ja. Ich wollte gar nicht so weit ab.
Ich weiß gar nicht, wie man dazu kam.
Ja, mein Ursprungseinwurf war, dass mich Moab an die Pfalz erinnert. Mhm. Und dass in jeder Mensch die Sehnsucht hat, etwas anzubeten oder zu ehren. Und das für mich ein Phänomen ist halt, die waren zwar stolz, hochmütig, Materialisten, aber sie haben trotzdem Götter angebetet. Und so erlebe ich das auch hier in der Pfalz. Wir sind sehr materiell orientiert, Essen, Trinken muss stimmen, das Häusle muss okay sein, die Gas gekehrt. Und wo begeistern wir uns, was beten wir an? FCK, die Pfalzlieder, die Feste, und das hat mich, also das erinnert mich jetzt, das ist voll parallel für mich. Mhm. Und mir ist in den letzten Wochen, ich habe nochmal viel über Lobpreis nachgedacht, weil das jetzt mit dem Markus ansteht. Ich hab jetzt gedacht, warum muss ich jetzt ins Fernsehen und aber ich habe halt einfach nochmal viel drüber nachgedacht, was ist das eigentlich, Lobpreis, ne? Und dann ist mir so bewusst geworden, der Mensch, der ist in den Garten gesetzt worden, er soll arbeiten, bewahren, aber Gott hat auch Beziehungen mit ihm gehabt. Also mit ihm Fluss gewandelt im Garten. Oder ja, wir sind auch zu dieser Beziehung, zu dieser Anbetung geschaffen. Und wenn wir das nicht mit dem Vater füllen, der uns gemacht hat, füllen wir diese Sehnsucht mit dem FCK oder mit der Pfalz oder mit einer Band oder mit dem Idol. Und das, die Menschen empfinden das als völlig normal, wenn das Zimmer plakatiert ist mit was weiß ich wem. Aber wenn du hergehst, sagst, Jesus, yeah, dann wirst du etwas befremdet angeguckt.
Ja, die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Das heißt, wir sind zur Anbetung geschaffen und jeder Mensch muss für was Höheres leben eigentlich als sich selbst. Sonst werden wir.
Weil dahinter eine Wirklichkeit steht.
Genau. Depressiv, ne? Und natürlich, weil wir geschaffen sind zur Anbetung Gottes, nicht nur für uns zu leben.
Unser letztendlicher Zweck oder unsere ewige Berufung. So,
aber jemand, der jetzt Gott nicht hat, natürlich, der versucht halt dann irgendwie, sei es die Partei oder Kommunismus oder sonst irgendwas, die Band, mein Verein, irgendwas zu suchen, was im Sinn gibt, mehr als nur über sich selbst hinaus, und irgendwann sterbe ich und dann ist alles vorbei und alles egal, und mich hat das ein Stück weit, war das was mich zu Jesus gebracht hat, auch diese Frage, wofür lebe ich, für FCK, für Heimat, das ist ja alles auch schön und gut zu sagen, ich bin gern hier zu Hause, ich genieße die Landschaft, ich kann auch Lieder drüber singen, das ist ja überhaupt kein Problem, aber es gibt noch mehr.
Ja. Also ich muss sagen, gut, ich bin als Pfälzer hier geboren, ist ganz klar, aber ich muss sagen, mir hat es ein Stück weit schon dahin geholfen, dass ich eigentlich gesehen habe, wie wunderbar eigentlich alles geschaffen ist. Ja? Und eigentlich habe ich mich daran erfreut und bin froh darüber, dass ich hier leben darf, weißt du? Und eigentlich hat mich das schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass es eine Schöpfung war, nicht irgendwie so einfach mal durch nichts entstanden. Ja. Also ich denke schon, dass das hat alles seinen Sinn, bloß die Leute tun das verunstalten, das ist leider so, schade.
Die Menschen sind so, ne? Die Himmel verkündigen die Herrlichkeit des Herrn, die Schöpfung verkündet, Gott ist da. Ne?
Gottes,
ja. Ich meine, so das Hinweisschild und die Leute, die Leute
da
beugen sich vor das Schild und beten das Schild an, statt es nicht.
Ja. Die haben geheult. Die haben geheult um den alten Tempel, ja, wie schön der war. Ja? Und die haben sich nach dem alten Tempel gesehen, der muss ja wahnsinnig gut ausgesehen haben. Ja? Wir Menschen sind schon so ein bisschen. Ja? Aber es darf nicht zum Götze werden. Also ich denke, da müssen wir lernen zu unterscheiden. Und das können halt viele leider nicht. Mhm.
Ja. Ja, Mittel zum Zweck, auch die schönste Gemeindehalle oder das ist alles, ja, das ist nur Mittel zum Zweck eigentlich.
Das genau. Ist nicht so wenn wir jetzt hier aus der Halle raus müssten, aus der schönen neuen und in irgendeiner alten, dunklen Scheune uns treffen müssten, da würden auch viele jammern.
Eben.
Und aber könnten wir trotzdem Gott anbeten und Reich Gottes bauen?
Ja. Ja, das sonst am rechten Fleck.
Natürlich, ne?
Da geht es schon. Egal wo.
Das ist nur so,
wenn wir das nicht können, dann zählt das weg. Dann können wir
gleich reingehen.
Vielleicht prüft uns auch Gott mal damit. Das gefällt ihm ja. Also der Abraham musste den Isaak auf den Altar legen und vielleicht müssen wir mal unsere Halle oder unser Haus oder unser Auto auf den Altar legen.
Ja, so Dinge können schneller gehen, als man denkt.
Ja. Genau. Also keiner nimmt ja was mit. Ich meine, irgendwann musst du die Strähne von Dennis haben. Also, es ist.
Das kann so eine Weissagung gegen Rheinland-Pfalz heißen. Gegen
Moab. Oder wieder Moab. Also, meine Gedanken sollten jetzt hier nicht prophetisch gedeutet werden.
Wir beten um Erweckung in der Pfalz.
Aber ich.
Genau. Aber es stimmt auch wieder, weil zum Schluss heißt es ja, die Gefangenschaft Moabs oder Gefangenschaft Rheinland-Pfalz wird gewendet am Ende der Tage.
Ja, genau.
Das ist ja dann auch wieder.
Genau. Und deswegen sind wir ja heute hier.
Wenn die Pfälzer von Saarländern erobert werden. Ultimative Demütigung.
Ja.
Also, schauen wir, dass es eine Erweckung gibt, Leute.
Wenn das will, dann wird das auch so sein.
Das nenne ich mal Vision durch den Pastor.
So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube 35, gell? Ich beseitige von Moab, spricht der Herr, den, der auf eine Höhe steigt und seinen Göttern Rauchopfer darbringt. Deshalb klagt wie Flötenklage mein Herz um Moab und klagt wie Flötenklage mein Herz um die Leute von Kir Heres. Deshalb sind die Ersparnisse, die es gemacht hat, auch verloren. Das geht heute auch viel zu sehr. Wirtschaftskrise, Inflation und weg ist es. Da jedes Haupt ist kahl und jeder Bart abgeschoren, auf allen Händen sind Ritzwunden und Sacktuch ist an den Hüften, alles Ausdruck von Trauer.
Das haben wir heute auch zum Teil schon. Das ganze Zeug, was die an sich haben mit Piercing und Zeug und nicht.
Die ganzen Borderline-Kliniken, wo sie spritzen und nicht wissen, warum zu gehen.
Auch, ja.
Auf allen Dächern Moabs und auf seinen Plätzen ist lauter Klage. Denn ich habe Moab zerbrochen wie ein Gefäß, an dem man keinen Gefallen hat, spricht der Herr. Wie ist es schreckerfüllt, heult, wie hat Moab den Rücken gewendet, ist zu Schanden geworden. Und allen seinen Nachbarn wird Moab zum Gelächter und zum Schrecken sein. Also man erntet das, was man sieht, ein Stück weit. Sie haben gelacht über Israel und seine Zerstörung und jetzt kommt es zurück. So spricht der Herr, siehe, wie der Adler fliegt, er daher und breitet seine Flügel aus über Moab. Spricht hier über Nebukadnezar, über Babylon, über Babel. Der Adler, der über seiner Beute kreist. Und Keriot ist eingenommen und die Festungen sind erobert. Und das Herz der Helden Moabs wird an jenem Tag sein, wie das Herz einer Frau in Kindesnöten. Beim Gebären. Und Moab wird ausgetilgt werden, dass es kein Volk mehr ist, weil es groß getan hat gegen den Herrn. Wieder Stolz, Hochmut gegen Gott. Grauen und Grube und Garn über dich, du Bewohner von Moab, spricht der Herr. Wer über dem Grauen flieht, wird in die Grube fallen und wer aus der Grube heraufsteigt, wird im Garn gefangen, also eine Falle. Denn ich bringe über sie Über Moab das Jahr ihrer Heimsuchung spricht der Herr. Also Gott bringt Gericht und keiner kommt davon. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen auch. Keiner kommt davon. Wir werden alle eines Tages vor Gott stehen.
Ja.
Und glücklich sind die, die in Jesus stehen, dürfen in seiner Gnade, die begnadigt werden und beschenkt werden, statt gerichtet. Im Schatten Heschbons bleiben Flüchtlinge erschöpft stehen, denn ein Feuer ist ausgegangen von Heschbon und eine Flamme mitten aus Sihon und hat die Schläfe Moabs verzehrt und den Scheitel der Söhne des Lärms, also eine Flamme des Gerichts. Das sind alles verschiedene Gerichtsbilder. Wehe dir, Moab, verloren ist das Volk des Chemosh. Ja, wenn du ein Chemosh-Anbeter bist, dann bist du echt verloren. Wenn du den Götzen des Erfolgs anbetest oder des Wohlstandes, wenn du dafür lebst, dann bist du verloren. Denn deine Söhne sind in die Gefangenschaft weggeführt und deine Töchter in die Verbannung. Aber ich werde die Gefangenschaft Moabs wenden am Ende der Tage, spricht der Herr. Also Hoffnung auf da,
Gnade.
Ein Überrest, Gnade am Ende der Tage. Pfingsten.
Der Siegespreis der himmlischen Berufung, er wartet noch auf uns.
Werden auch Moab wieder treffen im Himmel. Bis hierher geht das Gerichtswort über Moab und Kapitel 49 durchzumachen war eine Illusion. Oder?
Ja, das ist ein bisschen viel.
Das ist große Kapitel.
Muss ja nicht. Dann machen wir Schluss.
Ja.
Aber ist ja okay, wir haben ja keinen Stress.